herzlich willkommen zu Treibhaus, dem Klimapodcast. Mit mir, Lilla Gurtner. Heute bin ich allein und doch nicht. Ich habe nämlich heute einen Gast. Wir starten mit einer kleinen Sommerserie unter dem Titel Zukunftsgespräche. Da führen wir 4 Gespräche. Wir reden drüber, wie wir über die Zukunft reden sollen. Und wir sprechen mit verschiedenen Leuten darüber. Einerseits mit der Anthropologin Ina Kuhn, mit der Philosophin Kirsten Meyer. Wir manifestieren hiermit, dass wir mit der Autorin und Aktivistin Rebecca Solnit sprechen. Und vielleicht sagt sie dann zu. Und heute machen wir den Anfang mit dir, Christoph.
Ja, hallo Lilla, es ist schön, bei dir zu Gast zu sein. Eine ungewohnte Rolle, aber ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich auch. Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit mir, mit Christoph Kell als Gast.
Und mit mir, Lilla Gurtner, als Solo-Moderatorin. Ja, Christoph, schön bist du da. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Nennt mich Wellenkamm. Und bevor ich da selber zu viel sage, kannst du mal den Inhalt kurz zusammenfassen, für die, die es noch nicht gelesen haben. Ich kann es übrigens sehr empfehlen.
Ja, vielen Dank. Es ist ein Roman, der über weite Strecken eben in der Zukunft spielt. Und die Protagonistin oder die Erzählperson in diesem Roman, die heißt Amy. Und Amy ist eine relativ erfolgsverwöhnte Influencerin, die im Atlantik von einem Kreuzfahrtschiff ins Meer purzelt. Kurz vor dem Ableben, also kurz bevor sie den Erfrierungstod erleidet, wird sie von einem Segelboot gerettet. Und auf diesem Segelboot befinden sich 7 wunderbare und wundersame Gestalten, die sich jeden Abend schlag halb 9 Geschichten von der Zukunft erzählen. Und zwar sind das 7 Personen, die tragen bisschen seltsame Namen. Die eine Person heißt Kieselstrand, die andere heißt Erdgrube, dann gibt es noch Weizenfeld und Waldlichtung und so weiter. Und irgendwann wird dann eben Amy zu Wellenkamm. Diese 7 Personen haben ein dringendes Bedürfnis, sich diese Zukunft irgendwie vorzustellen. Und in diesen 7 Geschichten versuchen sie das. Die 7 Geschichten spielen an ganz verschiedenen Orten, in Miami, in Saint-Tropez, in einer Goldmine im Mali. Eine Geschichte spielt auch auf einem Atoll in Mikronesien. Und es ist der Versuch, in einer Welt, die bereits in die Krise gekommen ist, also ein bisschen weiter schon in der Krise drin ist als wir, sich Gedanken zu machen zu dieser Zukunft. Es gibt diese Zeit von K, das ist eine Zeit der Krisen, der Klimakollapse, der Katastrophen auch, und die 7 versuchen sich eben vorzustellen, wie werden wir leben nach dieser Zeit von K. Und so viel kann ich sagen, in dieser Zeit von K findet eben so ein hegemonialer Kampf statt zwischen einer sich nochmals aufbäumenden maskulinen und fossilen digitalen faschistischen Position, die sich unbedingt an der Macht halten will, und eben diesen neuen Bewegungen, die eben emanzipatorisch, partizipativ und klimafreundlich sind. Was danach passieren wird, das ist eben der Inhalt dieser 7 Geschichten.
Wir könnten jetzt über ganz viele Sachen sprechen, über die Struktur und die Linguistik dahinter und wie du das erzählst und so weiter. Das lassen wir aber alles sein. Das ist hier nämlich kein Literaturclub, sondern unser Fokus in diesem Podcast und in diesem Gespräch wird die Transformation sein und das Buch. Du hast schon erwähnt, es gibt diese Zeit von K, im Krisen, Kollaps etc. Kannst du kurz erzählen, was das Buch vorschlägt, wie es denn laufen wird dann mit der Transformation?
Nun gut, in diesen 7 Geschichten gibt es ganz unterschiedliche Szenarien, die auch sehr lokal zum Teil verankert sind. Ich kann ein Beispiel machen an einer Tankstelle in New Venice. Das ist das frühere Miami. Das heißt nun New Venice, weil der Meeresspiegel so weit gestiegen ist, dass viele Menschen sich eben mit Kanus und kleinen Motorbooten, die natürlich alle elektrisch betrieben sind, von Haus zu Haus bewegen müssen. In diesem New Venice gibt es eine Tankstelle, und dort sitzen 2 Frauen morgens um 2 Uhr Und sie sind die einzigen, die im Umkreis von etwa 50 Meilen noch so etwas haben wie eine gute alte Zapfsäule für Benzin. Und die ist dafür da, eben die sogenannten Fossil Addicts noch zu bedienen. Das sind Menschen, die eben nicht weggekommen sind vom Benzin und vom benzinbetriebenen Motoren. Und im Rückblick wird dann eben erzählt, wie in diesem Miami damals noch eben diese Transformation stattgefunden hat. Und das war jetzt in diesem Fall wirklich im Kontext von sehr vielen Wirbelstürmen, die tatsächlich die Grenzen auch aufgezeigt haben, was eigentlich für die Menschen noch bewältigbar ist. In diesen Katastrophen, die sich ereignet haben, gab es dann tatsächlich Schäden an der Infrastruktur. Es gab eben Überschwemmungen, es gab auch soziale Disruption. Menschen mussten ihre Häuser verlassen, auch die Reichen mussten ihre Häuser verlassen. Und in dieser disruptiven Zeit haben sich dann eben, ich sagte mir jetzt mal, Kollektive sich in die Verantwortung gestellt und sich überlegt, wie können wir jetzt ein Stück weit auf den Trümmern des Bestehenden oder des Bestanden Habenden, was können wir jetzt an Alternativen aufbauen? Und eigentlich ist es in allen sieben Geschichten ein Stück weit so, Krise, Verantwortung, die übernommen wird von Kollektiven und die dann in eine neue Zukunft gehen. Gleichzeitig finden in allen Geschichten auf der internationalen Ebene neue Bewegungen statt. Also man einigt sich international auf einige Grundbedingungen, jetzt nicht mehr nur für die Nationen, sondern auch für die Menschheit insgesamt.
Also aller Menschenrechte.
Genau, also erweiterter Menschenrechtskatalog erzählen viele Geschichten. Die anderen erzählen dann von neuen ökonomischen Prinzipien, die Einzug halten, also Care wird ein ganz wichtiges Prinzip weltweit und so weiter und so fort, bis hin zu einer weltweiten Geschwindigkeitsbeschränkung aller Fahrzeuge auf 80 Stundenkilometer.
Das heißt, diese Transformation, also eine Veränderung, das waren lokale Bevölkerung, lokale kollektive Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und sagen, nein, wir machen das jetzt hier. Oder zum Beispiel auch, wir kapern jetzt diesen Tanker und gleichzeitig ein Dialog auf internationaler Ebene.
Und eben ganz wichtig ist der Punkt, den du genannt hast, eben Disruption und ziviler Ungehorsam. Also ich glaube, alle Erzählenden dieser Geschichten gehen davon aus, dass es diesen Punkt geben muss, wo eben Menschen wie ein Stück weit sich ausklinken und nicht mehr mitmachen wollen und beschließen, dass sie mit diesem jetzt bestehenden System aufhören wollen. Eine Geschichte zum Beispiel handelt im Prime Tower in Zürich, wo die Menschen eines Tages einfach von diesem Bore-out-Syndrom befallen werden und wie ein Stück weit zusammenklappen vor ihren Bildschirmen und wie lethargische Puppen dann eigentlich nur noch vor sich hin arbeiten, aber eigentlich gar nicht mehr arbeiten, so vor sich her lümmeln.
Bullshit-Jobs.
Ja, genau, einfach diese Bullshit-Jobs, eigentlich diese nur noch performieren und aber gar nicht mehr arbeiten. Und so gibt es in all diesen Geschichten so diese Kipppunkte, wo Dinge passieren, wo vorher etwas war und nach diesen Kipppunkten sieht es dann plötzlich für alle anders aus.
Und wenn wir jetzt aber wieder an uns jetzt, im Jetzt denken, würdest du sagen, dass diese Kipppunkte, die das Buch postuliert, die kommen erst noch,
genau,
von uns aus jetzt.
Da sind wir noch nicht so weit, ja. Aber wir reden ja heute auch schon von diesen Social Tipping Points oder von diesen 20%, die es braucht, um eine Transformation wirklich voranzubringen, je nach Studie. Von diesen Momenten, wo Communities plötzlich sich für etwas Neues entscheiden, was es eigentlich vorher in ihrer Vorstellung gar nicht gab. Und ich glaube, insofern sind eben diese Geschichten in diesem Buch doch auch realistisch, weil sie Bezug nehmen auf etwas, das, glaube ich, schon auch in menschlichen Gesellschaften eingeschrieben ist, nämlich dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit die Richtung des Denkens und des Handelns ändern kann.
Und was würdest du sagen, ist da genau der Beitrag von zivilen Bewegungen an genau diesen Kipppunkten? Warum braucht es die? Die sind ja super wichtig in dem Buch.
Also ich glaube, alle Erzählenden auf diesem Segelschiff, bei diesen Erzählstunden, haben selber, also Erdgrube, Kieselstrand, Bergbach, ein Stück weit Erfahrungen mit sozialen Bewegungen, beziehungsweise auch mit Spannungen, in denen sie beruflich gestanden sind. Also die wissen, wovon sie sprechen, wenn sie diese Erzählungen von sich geben.
Weil jede Person sozusagen selber das erlebt hat, dass sie plötzlich vor dem Computer sitzt und denkt, warum eigentlich?
Was mache ich hier eigentlich? Ja. Oder warum mache ich das eigentlich? Mhm. Also eine erzählende Person, die hat lange Zeit in einem Versicherungskonzern gearbeitet, bis sie gemerkt hat, dass das, was sie eigentlich nach innen berechnet, nach außen gar nicht erzählt wird, und. Also die Erzählenden haben schon diese Erfahrung mit den Kipppunkten.
Also eine individuelle, ich sage es jetzt mal böse, Bekehrung.
Genau, also so dieser Moment der Hybris und des Wow, ich mag nicht mehr und ich will jetzt nicht mehr. Also so eine Art Burnout, könnte man vielleicht sagen, oder Bore-out, einfach, dass man aus diesem System wie ein Stück weit herausfällt. Und aus dieser eigenen Erfahrung heraus, glaube ich, kommen sie dann auch auf die sozialen Bewegungen und erzählen tatsächlich, glaube ich, in allen Geschichten die Wichtigkeit dieser sozialen Bewegungen. Und zwar auch aufgrund einer Erfahrung, die wir ja alle haben, dass nämlich, ich würde mal sagen, fast alle Entwicklungen oder sehr viele Entwicklungen, ich bin da ein bisschen vorsichtig, die emanzipatorisch, klimafreundlich, gerechtigkeitsliebend, Gender Equality bezogen und so weiter sich konstituiert haben in den letzten 40, 50 Jahren, die sind alle aus sozialen Bewegungen entstanden. Und ich glaube nicht, dass diese Bewegungen, die so lange so viel hervorgebracht haben an Gedanken, an Themen, an emanzipatorischen Gedankengut, dass die in der Zukunft keine Wirkung haben werden. Die werden irgendwann mal wirksam werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was alle sieben Geschichten in diesem Buch miteinander verbindet. Der Glaube daran, dass diese emanzipatorischen Bewegungen tatsächlich eines Tages die Oberhand gewinnen werden.
Das ist ja jetzt die Ebene vom Mechanismus, also wie das passiert. Das sagt ja jetzt mal noch nichts darüber aus, welche Werte denn dann umgesetzt werden. Das heißt, ich würde mal behaupten, dass das auch für zum Beispiel rechtes Gedankengut gelten würde. Genug Menschen, die irgendwie finden, warum eigentlich immer ich? Warum kommen da immer diese anderen? Und dann gibt's eine soziale Bewegung und die heißt dann AfD oder so. Oder da gibt's halt irgendwelche sozialen Bewegungen. Und wenn dann genug von denen da sind, dann gibt's auch eine Transformation.
Also wir haben ja die historische Erfahrung gemacht, dass in einem demokratischen Land, wir können nach Deutschland schauen, aber es gibt auch andere Länder, innerhalb von sehr kurzer Zeit tatsächlich faschistische Bewegungen die Oberhand gewonnen haben. Auch aus einer Art sozialem Kipppunkt heraus.
Aus
einer wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und geistigen Not heraus sich für diesen Weg entschieden haben. Es gibt in diesem Buch, glaube ich, bei allen sieben Geschichten, die erzählt werden, doch eine Grundüberzeugung. Und das ist die, dass auf lange Frist hinaus autoritäre, faschistische, rechte und ausgrenzende Gesellschaftsmodelle keine Zukunft haben werden. Warum? Der erste Grund ist, dass gerechte Gesellschaften erstrebenswert sind und dass es eine Art von Gleichheitsdiskurs braucht in jeder Gesellschaft. Wir erleben das heute mit dieser unglaublichen Frustration, die bei vielen herrscht, gegenüber diesen Superreichen, die sich hier konstituieren und die eine Art von personaler und struktureller Arroganz ausleben, die wir natürlich auch immer wieder zu spüren bekommen. Also ich glaube, es gibt da dieses fundamentale Bedürfnis.
Nach Gerechtigkeit.
Nach dieser Gerechtigkeit und nach dieser Gleichheit auch.
Ich würde aber sagen, was gerecht ist, ist kulturell verhandelt. Ich würde behaupten, im Mittelalter war das vielleicht gerecht, dass es das irgendwie feudalistische Strukturen gibt und ich da irgendwie gar nichts zu sagen habe, weil das wollte ja der Herrgott so. Und darum ist es auch gerecht. Und jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, die meritokratistisch ist, also die sagt, es gibt hier irgendwie Chancengleichheit, das ist eine Prämisse, da haben wir jetzt irgendwie dafür gesorgt mit so Bildungsgerechtigkeit und so. Das wird vorausgesetzt und damit ist es ja dann gerecht, wenn manche Leute mehr haben, weil die haben ja mehr gearbeitet. Das könnte ja jeder und jede. Das ist die Prämisse von Meritokratismus und drum ist es eigentlich gerecht, wenn es Ungleichheit gibt.
Ich gebe dir vollkommen recht. Ich sehe einfach den Gerechtigkeitsgedanken im Zusammenhang mit der Gleichheitsmaxime. Oder mit der Gleichheitsmaxime, die eben im Zuge der Aufklärung der demokratischen Gesellschaften, im Zuge der Menschenrechte, die eben nach wie vor eine starke Geltung haben, dass in dieser Konstellation eben der Gedanke der Gerechtigkeit und der Gleichheit ein anderer ist. Und ich glaube, davon müssen wir heute ausgehen. Weil der zweite Gedanke, den eben in diesem Buch und auch in den Geschichten wie ein Stück weit eingeschrieben ist, ist, dass eine Frage nach der Gleichheit und nach der Gerechtigkeit auch immer die Frage aufwirft nach der Ressourcenallokation. Also wer kriegt eigentlich wie viel vom Kuchen? Und wir haben heute eine Situation, und das wird in den Geschichten auch sehr deutlich, in der eben der Zugang zu Ressourcen unglaublich ungerecht und ungleich verteilt ist.
Und also ungleich verteilt und das ist ungerecht.
Genau. Ja. Die Allokation dieser Ressourcen ist eben auch nicht effizient. Und diese fehlende Effizienz, also diese Art von Akkumulation, gerade auch im fossilen Bereich, wo eben die Menschen abhängig gemacht werden von einem Rohstoff weltweit, auf den sie selber keinen Zugriff haben, weil der durch irgendwelche Kanäle eben gefördert, verarbeitet und dann wieder verteilt wird. Diese Art von Ressourcenallokation kann, und das ist die Überzeugung in allen Geschichten, auf längere Frist auch ökonomisch nicht effizient sein. Wenn wir in eine resiliente und auch suffizientere Gesellschaft hineingehen wollen, müssen wir die Ressourcen anders, und da finde ich wirklich auch wieder gleichberechtigter oder gerechter verteilen, damit sie eben allen zustehen.
Die Jahre von K. Du hast es schon gesagt, das sind Umweltkatastrophen, politische Verwerfungen, viele Tote, viel Trauma auch, also eben wirklich auch bürgerkriegsähnliche Zustände zum Teil. Warum diese Katastrophenszenarien denn? Das ist ja auch unschön.
Ja, ganz schreckliche Szenarien, die da in diesem Buch geschildert werden. Und ich kann dir sagen, das war nicht das Vergnüglichste, was ich geschrieben habe, weil mich das wirklich auch sehr stark ängstigt und besorgt macht. Wir haben es ja gehört, dass das schlimmste Szenario, das vom IPCC formuliert und skizziert wurde, jetzt fallen gelassen wurde.
Also die Erwärmung auf 6 Grad.
Auf 6 Grad, das wurde jetzt fallen gelassen, das fällt nicht mehr in Betracht.
Das ist unrealistisch geworden mit den Entwicklungen, die sich ergeben haben.
Aber wir wissen zugleich, dass der Entwicklungspfad, auf dem wir uns jetzt befinden, und selbst die mittelgünstigere Variante, die mehr oder weniger realistisch aussieht, und auch das, was wir heute haben, ja schon extreme Auswirkungen hat.
Und auf insofern, die Gesellschaft und
auf die Gesellschaft, auf unser Leben. Auf unser Leben, auf die Ernten, auf die Meeresspiegel, auf den Eishaushalt der Arktis und der Antarktis und auf die möglichen Kollaps des Golfstroms, also der thermohalinen Zirkulation im Atlantischen Ozean. Also bereits heute spüren wir diese Auswirkungen. Und wenn ich einen Roman schreibe über die Zukunft, glaube ich, ist es eben nicht unrealistisch, dass wir in eine Phase hineinkommen, in der wir wirklich mit diesen Situationen konfrontiert werden. Aber eine Gemeinsamkeit gibt es in all diesen Szenarien, und das ist, dass überall auf der Welt sogenannte Carbon Suckers herumstehen. Carbon Suckers, das muss man sich so vorstellen, das sind so containergroße Maschinen, die funktionieren nach einem noch nicht industriereifen Konzept, das es aber heute schon gibt, das nämlich mit relativ wenig Energie, mit einem ganz speziellen Verfahren, das ich jetzt hier nicht erläutern kann, aus der Luft das CO2 heraus filtert und direkt transformiert zu Kohle. Man muss sich das dann vorstellen, dass nach diesen großen Klimakatastrophen die Menschheit tatsächlich zur Besinnung kommt und merkt, wir müssen jetzt einfach dringend wieder runter auf diese 350 parts per million CO2 in der Atmosphäre. Und das heißt auch, wir müssen jetzt wirklich in diese Extraktion von CO2 aus der Atmosphäre investieren. Das ist eine Investition, die wäre vor 20 Jahren viel, viel günstiger gekommen.
Jetzt, für uns jetzt gesprochen,
vor 20 Jahren viel, viel günstiger gekommen. Aber das ist etwas, was wir heute schon tun könnten. Und statt dass wir Milliarden, nochmal Milliarden in Rüstungsgüter investieren, die wiederum durch ihren Einsatz das Klima massiv schädigen, könnten wir das gleiche Geld eben einsetzen in diese Carbon Suckers, die wir heute, ich wiederhole mich, bereits konstruieren könnten.
Das Buch geht davon aus, irgendwann schnallen es dann die Menschen und investieren in das, was es braucht, aber dieser Overshoot, der kommt und der wird nicht schön. Was ich den Eindruck hatte, was eben auch überwunden ist, Gewalt in der Gesellschaft zum Durchsetzen von eigenen Zielen. Und für mich gibt es da zwei Ebenen. Einerseits Gewaltfreiheit als Wertehaltung und dann Gewaltfreiheit als Eigenschaft von der Gesellschaft, also was den Menschen tatsächlich tun, wie das denn tatsächlich läuft. Denkst du, dass eine gewaltfreie Gesellschaft tatsächlich möglich ist?
Ich komme nochmal aufs Buch zu sprechen. Da gibt es ja ein Kapitel über eine Sexarbeiterin in Paris, die einen langen Monolog hält, während sie eine sexuelle Praxis an einem Kunden vollzieht. Und ich glaube, das ist das Kapitel, in dem, glaube ich, diese Frage der Gewalt und auch der strukturellen, der genderbezogenen, der männlichen Gewalt am deutlichsten thematisiert wird. Ich erläutere das kurz. Ich glaube tatsächlich, wir leben heute in einer Gesellschaft oder wir leben in Gesellschaften, in denen die strukturelle Gewalt Ausmaße angenommen hat, die für viele Menschen nicht mehr erträglich sind.
Also du sagst, es ist mehr geworden als vor irgendwas.
Ich glaube, dass einerseits die sozialen Medien mit ihrer Möglichkeit der Ausgrenzung, der Stigmatisierung, dass die ökonomischen Zwänge und der Leistungsdruck, unter dem sehr viele Menschen stehen, dass die Ausgrenzungspolitik gerade gegenüber auch vielleicht auch nicht assimilierungswilligen, diversen Personen zunimmt und dass dieser Druck, insbesondere auch mit der künstlichen Intelligenz, eben gewissermaßen normativ sich zu verhalten und auch zu denken, wirklich zugenommen hat. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit der erhöhten strukturellen Gewalt. Und es ist, glaube ich, die Überzeugung aller Erzählenden, dass es Möglichkeiten und Formen gibt, eine Gesellschaft zu leben, in dem eben Gewalt nicht mehr ausgeübt wird, weder strukturell noch physisch. Und das bedeutet auch, und das ist, glaube ich, eine Klammer in allen Geschichten, dass eben das maskuline, ausbeuterische, extraktivistische und dominierende Modell eines Tages überwunden sein wird durch einen Gedanken, der ganz fundamental ist im ganzen Buch, das ist der Gedanke von Care. Das alles heißt aber nicht, dass diese Gesellschaften der Zukunft konfliktfreie Gesellschaften sein werden. Das wird in jeder Sozietät und in jeder Gesellschaft wird es Konflikte geben. Die Frage ist nur, wie wir sie austragen. Und da kann man ja sagen, dass wir in dem Verlauf der Geschichte auch schon ziemlich weite Schritte nach vorne getan haben, von der Lynchjustiz hin zu einem verfahrensmäßig abgesicherten Strafverfahren, in dem jede Person bis zum Beweis der Schuld eigentlich als unschuldig gilt und von ganz vielen Rechten beschützt wird. Ich glaube einfach nicht, dass es das Ende der Geschichte ist, und ich glaube, meine GeschichtenerzählerInnen glauben das auch nicht, sondern dass wir da durchaus noch Schritte vorangehen können.
In der Zukunft gibt es noch Konflikte? Sind die Menschen auch noch aggressiv in der Zukunft? Also haben wir eigentlich Lust, jemanden so richtig zu vermöbeln?
Ja, das wird unbedingt geben. Und es wird ja auch erzählt. Ich meine, es gibt ja da diese durchaus diese problematischen Situationen, auch in dieser Zukunft, die auch geschildert werden. Nur die Konfliktlösungsmechanismen sind dann eben andere.
Was anderes, was in dem Buch und in den Erzählungen ich so ein bisschen den Eindruck hatte, das wird überwunden sein, das ist die Wachstumsdoktrin. Jetzt würde ich mal behaupten, ein Teil dessen, warum das so gut im Moment funktioniert, ist, dass wir Menschen einfach TüftlerInnen sind. Also es macht eigentlich Spaß, oder zumindest nicht allen, aber es gibt immer Menschen, die haben irgendwie Spaß dran, noch ein bisschen besser auszufuchsen. Und dann, wenn es also menschliche Arbeitskraft teuer ist und günstige Energie gibt, dann kann man ja plötzlich irgendwie maschinell Sachen herstellen, und dann kann man da richtig Effizienz gewinnen, und dann kann man ja dann mehr Produktion haben. Nicht durch mehr Leute anstellen, sondern durch mehr Maschinen schneller. Und dadurch ergeben sich dann Wachstumszwänge. Dann investiere ich in neue Maschinen, die müssen dann abbezahlt werden, etc. Das alles ist überwunden. Gleichzeitig machen sich ja dann zwei Menschen in dem Buch ein bisschen Sorgen drüber, dass irgendwo scheinbar dann auch schon wieder rumoptimiert wird. Und dass das sehr, sehr beunruhigend ist eigentlich, weil die sich dann Sorgen machen, dass man da wieder ins Gleiche reinfällt. Würdest du sagen, das ist eine Gefahr, dass wir diesen Voraussetzungen für Wachstum gar nie entkommen können?
Ja, ich glaube, es ist in allen Geschichten ein Stück weit eingeschrieben, überhaupt diese Angst vor einem Backlash. Mhm. Also, dass die Menschen und die Menschheit auch wieder zurückfällt in dieses Profitdenken, dass auch die politischen Systeme sich wieder in Richtung eines Autoritarismus bewegen könnten. Und auch das mit dem Wachstum ist immer noch ein Thema. Allerdings gibt es in allen Geschichten eben auch in dem Sinne andere Wachstumsmodelle, in denen eben ein anderes Wachstum belohnt wird. Vielleicht drei Ebenen. Einerseits die Belohnung von Wachstum, das allen zugute kommt. Also wenn ich eine Idee habe, eine technische, eine organisatorische oder sonstige Idee, die nicht nur mir, sondern einer ganzen Gemeinschaft zugute kommt, dann ist es eine Wachstumsstrategie, die dann auch belohnt wird.
Also den Aktionären oder wem jetzt?
Nein, indem du zum Beispiel Social Points dann eben sammeln kannst für dich und deine Community. Das geht dann in die Währungsfrage hinein. Der zweite Punkt ist, dass die Grundsatzfrage bei aller Innovation immer gestellt wird: Ist es wirklich notwendig? Ist es auch nützlich? Und was werden die möglichen Schäden bzw. die möglichen Vorteile sein? Und da gibt es dieses schöne alte lateinische Sprichwort, das immer wieder vorkommt in allen Geschichten. Das heißt, quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Das heißt so viel wie, was auch immer du tust, handle klug und bedenke das Ziel oder auch das Ende. Und dieses Bedenken des Ziels und des Endes ist, glaube ich, so etwas wie eine Art Aufruf auch zur Bescheidenheit. Und das steht dann in vielen Verfassungen ganz am Anfang. Und das Dritte ist, dass es innerhalb dieser Gesellschaften, und das kommt in einer Geschichte auch ganz deutlich vor, den Widerstreit zwischen den Konservierenden und den Voranschreitenden, dass dieser Widerspruch auch offen thematisiert wird. Also das, was wir heute vielleicht eine Klimaverträglichkeitsprüfung nennen würden oder was heute schon als Umweltverträglichkeitsprüfung schon wirksam ist, wäre in Zukunft dann vielleicht so etwas wie eine Sozialverträglichkeitsprüfung.
Und würdest du sagen, das haben wir in dem Sinne jetzt schon in unserer Gesellschaft, aber wir machen das über den Markt? Das wird, würdest du sagen, wird dann ersetzt sein oder das wird
ja,
ersetzt?
Ja, weil diese soziale Logik im Moment natürlich marktgetrieben ist, oder? Und in den Geschichten, die auf diesem wundersamen Segelschiff erzählt werden, würde die Prüfung dieser Frage nicht marktgetrieben sein, sondern sozial- und umweltgetrieben.
Die Menschen auf diesem Segelschiff, die sagen, ja, wir sind wie Sandkörnchen, die sich dann in der Welt verteilen. Und gleichzeitig ist das Buch ja auch sowas, was sich dann in der Welt verteilt. Was hoffst du denn, was passiert in der Welt wegen deinem Buch?
Na gut, ich glaube, jeder und jede, die ein Buch schreibt, verbindet das mit irgendwelchen Hoffnungen, Erwartungen und Vorstellungen. Mhm. Ich bin da im Verlauf meiner Arbeit als Autor und Schriftsteller relativ bescheiden geworden. Ich glaube aber, dass es doch Werke gibt, die möglicherweise so im Laufe der Zeit einen Samen setzen können für ein Umdenken. Und ich kann es vielleicht so formulieren, mich hat das Buch verändert, während ich es geschrieben habe. Das Eintauchen in diese Möglichkeitsformen haben mich, glaube ich, aus einem sich anbahnenden Pessimismus befreit. Ein Pessimismus, der heute weit verbreitet ist, man kann dem auch sagen Fatalismus. Davon hat mich dieses Buch befreit und mir auch wieder ein Stück weit Zuversicht gegeben darin, dass eine andere Welt tatsächlich möglich wäre. Und wenn dieser Effekt sich bei der einen oder anderen Leserin einstellen würde, dann würde mich das sehr glücklich machen.
Man könnte ja das, was du jetzt beschrieben hast, auch haben, indem man nicht diese ganzen, doch nicht so schönen Katastrophenszenarien auch reinnimmt. Mhm. Man könnte das ja auch einfach ganz schön denken. Es wäre vielleicht sogar einfacher. Gleichzeitig könnte man ja auch, wenn man jetzt dieses Ziel hätte, Menschen zu berühren oder zu motivieren oder zu sagen, hey, lass uns doch mal andere Geschichten über die Zukunft erzählen. Gleichzeitig ist eine andere Strategie von Geschichten über die Zukunft zu erzählen halt Armageddon, oder? Also es gibt 1000 Katastrophenfilme, die durchaus auch das Ziel haben, irgendwie so ein bisschen wachzurütteln und zu sagen, guck mal, es geht um vieles, das könnte alles hier so kaputt gehen. Du hast ein bisschen beides drin.
Ich finde diese wirklich katastrophalen Szenarien in vielen Büchern nicht wahnsinnig attraktiv, obwohl ich sie ja auch gerne lese. Ich glaube, wir haben doch auch ein Bedürfnis, unseren eigenen Untergang immer auch wieder mitzudenken. Und das ist ja auch eine durchaus realistische Perspektive. Und vielleicht hat es auch etwas Entlastendes, wenn wir über diese Möglichkeit nicht nur nachdenken, sondern sie uns auch in Geschichten und Erzählungen vorgeführt wird. Wenn wir tatsächlich erleben können, wie sich das abspielen könnte. Mein Ziel war allerdings jetzt irgendwie ein anderes, weil ich doch den Versuch unternehmen wollte, eben diesen Katastrophenerzählungen etwas entgegenzuhalten. Ohne jetzt in Abrede zu stellen, dass wir tatsächlich möglicherweise wirklich in diese katastrophalen Verhältnisse hineinkommen. Ich glaube eben auch, dass es vielleicht diese schmerzhafte Erfahrung auch braucht, damit sich tatsächlich etwas verändert. Weil auch die Geschichte in diesem Punkt lehrt, dass sich die großen emanzipatorischen und befreienden Bewegungen immer nach größeren Krisen erst eingestellt haben.
Ich finde, du, indem dass du das Buch geschrieben hast und auch das, was du jetzt erzählst, bringst du wie noch so einen anderen Transformationshebel rein, nämlich Narrative oder Geschichten. Mhm. Und bis jetzt haben wir gesagt, okay, das sind irgendwie einzelne Leute und die haben irgendwie Bore-out oder eine Krise und dann sind es genug und dann gibt es eine soziale Bewegung und dann passiert es irgendwie. Und jetzt sagst du aber ja, Moment, wie sprechen wir denn drüber? Das ist irgendwie wichtig, dass man sich ausmalen darf, wie es zu Ende gehen kann. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, drüber hinaus über dieses Ende zu denken. Und vielleicht braucht es dieses Ende. Würdest du sagen, Narrative sind wichtiger oder die Personen sind wichtiger?
Ja, wir sind unsere Geschichten. Wir sind natürlich als handelnde Personen, als Bürgerinnen und Bürger dieses Planeten Erde fundamental wichtig. Aber ich glaube sehr fest daran, dass ganz vieles von dem, worüber wir uns verständigen und verständigen könnten, über Geschichten läuft, über Erzählungen. Erzählungen, die eben auch einen relativ verbindlichen Charakter haben und die uns eben auch aneinander ein Stück weit binden. Also der Gedanke der Knoten kommt ja im Buch auch immer wieder vor. Also diese verbindenden Punkte, an denen wir eben anknüpfen können und mit denen wir auch so etwas wie Netzwerke bilden können. Und das ist nur dann möglich, wenn wir tatsächlich uns über bestimmte Erzählungen auch verständigen.
Also das meinst du mit verbindlichen Geschichten? Nicht so, das ist verbindlich hier der Vertrag, sondern ja, verbindende.
Verbindende und verbindliche. Also verbindlich schon auch, indem wir uns ein Stück weit auch auf bestimmte Erzählungen verpflichten. Und zwar, und auch einigen. Ja, natürlich kommt die Einigung vor der Verpflichtung, das ist ganz klar. Aber dass wir schon eines Tages dieser Erzählung folgen können, dass wir eben Wachstum anders verstehen. Also Ökonomie ist ja auch nichts anderes als eine große Erzählung, die sich mehr oder weniger jeden Tag repetiert, so wie normative Systeme wie Jurisprudenz ja auch eine große Erzählung sind, bis hin zu anderen grammatikalischen Systemen, die auch nur große Erzählungen sind, die aber alle auch transformierbar sein können.
Ganz vieles von dem, was du im Buch beschreibst, das gibt es schon in den Nischen, oder? Und das kann ja einerseits sehr hoffnungsbildend sein, dass man sieht, wow, ja, eigentlich doch, haben wir alles schon. Das müssen wir jetzt noch hochziehen und verbreitern, aber eigentlich sind wir schon total weit. Das gibt ja viel Hoffnung. Andererseits sprichst du in dem, oder spricht das Buch sehr von Veränderungen in so vielen Bereichen, also in Rohstoffkreisläufen, in Beziehungen und Beziehungsformen, in wie man jetzt mit Konflikten umgeht, haben wir schon gesagt, in Energiesystemen, wie die Menschen wohnen, was sie essen, wie sie reisen. Ach, Tempolimit 80, oder? Das ist ja jetzt mal viel mehr als, ja, das CO2 muss jetzt hier runter. Das ist ja eine Riesenkiste. Und es kann ja auch nicht einfach Hoffnung machen, wenn man denkt, ah ja, das gibt's alles schon in den Nischen, sondern auch, boah, vergiss es, oder? Wir schauen ja nicht mal das CO2, jetzt auch noch alles andere. Wie soll das denn gehen? Und damit wird es umso unrealistischer, wenn man das Ganze als Gesamtprojekt verkauft und nicht als, doch, nee, es geht uns jetzt hier vor allem ums CO2.
Es gibt, glaube ich, ein Grundprinzip, das hier in diesen 7 Erzählungen immer wieder auftaucht, und das habe ich vorhin schon erwähnt, und das ist das Prinzip von Care. Also Care ist der zentrale Begriff, der auch heute in der feministischen Bewegung eine ganz zentrale Rolle spielt. Es ist ein Begriff, der auch in der Ökologiebewegung eine große Rolle spielt. Und wenn wir das als fundamentales Prinzip für die Zukunft uns vor Augen führen, eben auch als eine große Erzählung, die uns leiten könnte, glaube ich, dass wir ganz viele Dinge auf einmal, und das siehst du schon richtig, es sind ganz viele Dinge auf einmal miteinander verändern können. Also Care steht in den Geschichten eben nicht nur dort, wo es um die Bewirtschaftung von Wäldern, von Landwirtschaft und so weiter geht. Care spielt nicht nur eine Rolle in den sozialen Beziehungen, die ich habe, also Freundschaften und Familien und Wahlfamilien, sondern Care spielt dann eben auch eine Rolle in der Sexualität, also in der Beziehung von Mensch zu Mensch, auch im intimen Bereich. Und das zeigt eben, dass wir in ganz vielen Bereichen eigentlich das gleiche Problem haben heute, nämlich dass vieles, ich wiederhole mich, eben gezeichnet ist durch eine Form von struktureller Gewalt, die über weite Strecken durch ein maskulines, männliches Prinzip dominiert ist, in dem eben das Extraktivistische, das sich Durchsetzende, das Gewinnorientierte im Zentrum steht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Wegfallen dieses Prinzips für ganz viele Menschen auch eine Entlastung darstellt. Es gibt ja auch ein Plädoyer in mindestens einer der Geschichten, dass wir unsere Arbeitszeit radikal reduzieren, dass wir auf die 4x4-Prinzipien zurückgreifen. Also 4 Stunden Lohnarbeit, 4 Stunden Zeit für sich selber, 4 Stunden für Beziehungen und 4 Stunden für so etwas wie politische Arbeit oder soziale Arbeit. Also dieses Prinzip würde uns alle, glaube ich, unglaublich entlasten von dieser Produktivität, in der wir stehen, die ja oft und in sehr vielen Bereichen sehr viel Nutzloses, Überflüssiges produziert und auch sehr viel Umwelt und sonstige Probleme kreiert. Sehr vieles von dem, was heute gearbeitet ist, wird, und ich würde fast sagen, es ist vielleicht sogar mehr als die Hälfte, dient ja hauptsächlich der Reparatur, des Rumflickens am bestehenden System, der Reparatur von Schäden, der Reparatur von Folgeschäden, wegen der Art, wie wir produzieren und wie wir unsere Wirtschaft vorantreiben. Und ich glaube, wenn wir uns von all diesen, in dem Sinne, systemüberflüssigen Arbeiten und Tätigkeiten befreien könnten, würden wir auch Raum kriegen für ganz viel anderes. Und deshalb meine ich, dieser Paradigmenwechsel, von dem ich gesprochen habe, der würde, glaube ich, ganz viele Bereiche berühren und betreffen und zu einer großen, das ist jetzt ein großes Wort, Befreiung von ganz vielen Zwängen auch führen.
Also wir haben die beiden Teile, wir haben die Dinge, wir haben die sozialen Innovationen und die folgen alle so einem Prinzip. Wie beeinflussen die sich? Wie hängen gerade soziale und technologische Innovationen zusammen?
Ich kann da nur auf die Geschichten verweisen und die erzählen ja in der Zusammenfassung etwas vom sozialen Nutzen der Technologie. Mhm. Also die, wenn wir die Grundfrage stellen, nützt eine Technologie einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft, dann kommen wir wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen, als wir heute kommen. Weil heute wird der Einsatz einer Technologie nicht danach bemessen, ob sie nützlich ist für die Gesellschaft, ja oder nein. Teilweise vielleicht schon. Aber hauptsächlich ist es marktgetrieben.
Also ist es profitabel.
Und ist es profitabel oder nicht. Diese Positionierung der Gesellschaft nach des Individuums gegenüber der Technologie ist, glaube ich, dann doch ein sehr entscheidender Trigger für eine Veränderung. Das kommt, glaube ich, in allen Geschichten ein Stück weit zum Ausdruck. Zum Beispiel auch in dieser Goldmine in Mali, wo eben auf Initiative einer Frauenbewegung die ganze Mine, die bis jetzt auf extraktivistischen und unglaublich vergiftenden Technologien beruht, langsam transformiert wird in eine traditionale Goldwaschanlage, die natürlich mit sehr viel größerem Aufwand das Gold aus dem Sand herauswäscht, aber im Endeffekt dazu führt, dass dieser Baggersee, der vorher ganz vergiftet war, allmählich zu einem sauberen See wird und sogar zu einer Tränke für Giraffenherden.
Das kommt auch immer wieder vor, finde ich, wie dass die Menschen sehr erstaunt gewesen sein werden, wie schnell sozusagen die Natur, in Anführungsstrichen, sich gewisse Orte wieder aneignet oder zurückkehrt. Wie schnell wieder Pflanzen und Tiere da sind.
Und wie schön das ist.
Wie schön das ist, genau.
Unglaublich schön das ist, ja.
Das zu sehen.
Ja.
Das fand ich persönlich sehr, sehr schön, das irgendwie zu lesen. Wir haben ganz viel über abstrakte Konzepte und Paradigmenwechsel und so weiter geredet und über Gerechtigkeit und über die Gesellschaft. Jetzt aber doch sehr konkret. Was denn jetzt weiter? Hast du konkrete Vorschläge für 3 Kategorien, nämlich was Kleines im Alltag und was Größeres für die, die gern mit anderen was machen und was Größeres für die, die gern was allein machen, damit wir dieser Zukunft in dem Buch näher kommen?
Ich glaube, für den ganz kleinen Schritt im Alltag genügt eben das Fragen danach, was ist eigentlich das Ziel meines Handelns, worauf läuft das hinaus? Und ich glaube, das beginnt am Morgen beim Zähneputzen. Ich nehme mir dieses Beispiel. Ist etwas, das wir jeden Tag machen, aber wir machen uns wenig Gedanken darüber, wie viel Mikroplastik zum Beispiel in unserer Zahnpasta steckt. Nur schon der kleine Entscheid, sich eben eine Zahnpasta zu kaufen, die kein Mikroplastik enthält, ist schon mal ein erster Schritt in diese Zukunft. Also die Frage dieses Quid Agis, das ich vorhin genannt habe, im Alltag ein Stück weit ernst zu nehmen, ist, glaube ich, so ein erster kleiner Schritt. Dann für die, die gern mit anderen sind, da verweise ich einfach auf die Netzwerke. Also üben wir Knoten, üben wir Verknotungen miteinander, üben wir Verbindungen miteinander, üben wir Netzwerke, damit wir das, was heute besteht und was wir erreicht haben, auch kulturell, gesellschaftlich, in den Künsten, in unserem Wissen, in der Wissenschaft, dass wir das wirklich eines Tages, wenn dann die ganz schwierigen Jahre hinter uns sind, dass wir das dann wirklich auch anwenden können.
Meinst du jetzt, schreib dich bei einem Verein oder bei einer Initiative ein, oder meinst du,
whatever, sprich mit deinen Nachbarin, sprich mit Menschen im Zug, fordere deine FreundInnen heraus, dich dir zu irgendetwas anzuschließen, whatever.
Und für die, schließlich, die gern allein sind?
Für die, die gern allein sind, ich glaube, das ist etwas sehr Schönes, sich um die Natur zu kümmern. Also auf dem eigenen Balkon einen kleinen Naturgarten anzulegen, auf dem jetzt im ganz Kleinen die ersten Bienen sich vielleicht wieder ansiedeln, ist ein großer Schritt. Und was wir alle tun können, wenn wir die Möglichkeit haben, abzustimmen und zu wählen, ist, uns für die richtige Partei zu entscheiden, nämlich die Partei, die eben ein zukunftsweisendes Projekt hat und eben nicht dieses extraktivistische, maskuline und autoritäre Gehabe sich auf die Fahnen schreibt, das letztlich nur auf Ausgrenzung und Exklusion hinausläuft. Damit kommen wir definitiv nirgendwohin.
Vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch über dein Buch. Es heißt Nennt mich Wellenkamm. Man kann es kaufen. Man kann es käuflich erwerben. Nächstes Mal spreche ich mit Ina Kuhn. Sie ist Anthropologin und hat geforscht zu Menschen, die über Zukunft nachdenken und dabei zu sehr verschiedenen Schlüssen kommen, sagen wir es mal so. Vielen Dank für das Gespräch, Christoph.
Vielen Dank dir, Lila.
Treibhaus, der Klimapodcast, wie immer am letzten Freitag des Monats. Eine Produktion von Podcast Lab mit Oliver Christe, mit Samuel Schlafly, Esther Pitsche, Lena Schubert, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit mir, Lila Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf www.podcastlab.ch und wie immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn zu finden. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder neue Ideen zur Zukunft, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch.